So nehmen sie sich gegenseitig ins Visier. Das hat die positive Seite. Sie nehmen sich ins Visier als, da können wir füreinander uns noch viel nützlicher machen. Wir können noch viel mehr den jeweils anderen als Markt, als Investitionsstandort benutzen. Tatsächlich, und das sagen, das ist ja das, was man auch immer so, was man immer so hört, die sind füreinander die wichtigsten Partner. Ja, und das in dem Sinne dann zu vollenden, dass es wirklich dann einen gemeinsamen Markt gibt, in dem das Kapital sich endgültig ohne Schranken, ohne national diskriminierende Schranken bewegen kann. Das wäre sozusagen der krönende, das ist die Krönung von 60 Jahren immer weitergehender Ausgestaltung eines Weltmarkts, in dem das Prinzip gilt, die rentabelsten und das heißt dann natürlich die größten Kapitale, die sollen bestimmen, die sollen gewinnen. Auf deren Nutzen beruht der ganze Nutzen der Nation. Und von diesem Standpunkt aus begutachten Sie natürlich die Regeln des anderen als die sowieso. Die Regeln bei den anderen sind eigentlich immer bloß heimliche oder offene Behinderung der eigenen. Aber dafür lassen Sie sich sogar selber beschuldigen, sehr viel bei sich womöglich bloß diskriminiert zu haben. Eben, um sich wechselseitig noch mehr als das zu erschließen, als was Sie füreinander bisher schon tauglich waren. Das ist die positive Seite, so kommen Sie zusammen. Das andere gilt dann natürlich auch und erst recht. Und auch und erst recht bezogen auf TTIP. Diese beiden Nationen sind sich wechselseitig auch die größten und härtesten Konkurrenten. Und auch in dieser negativen Hinsicht, und das macht das jetzt so richtig schön und spannend, auch in dieser negativen Hinsicht, soll TTIP und dann natürlich in einer gegensätzlichen Art und Weise, in einer ganz anderen Weise, Nägel mit Köpfen machen. Von den Amerikanern aus stellt sich die Perspektive von TTIP so dar, wenn wir das hinkriegen würden, die Europäer in so einen gemeinsamen Markt zu vereinnahmen, dann können wir als Amerika sowieso davon ausgehen, dass wir den dominieren. Mit unserem Dollar, mit unserem ganzen Finanzkapital, also mit unserem ganzen Kredit, wo klar ist, ja, und gar nicht erst seit heute oder vorgestern, dass das kapitalistisches Geschäft und je größere Stufenleiter es betrieben wird, umso mehr. Kapitalistisches Geschäft lebt von dem Kredit, den es für sich an Land ziehen kann. Und der größte Platz, der größte nationale Platz, auf dem überhaupt Kredit gestiftet wird, auf dem sich Unternehmen Kredit besorgen, der größte Kapitalmarkt, das ist nun mal die USA, sind die USA mit ihrem Dollar. Also wir als Amis mit unserem Dollar, mit unserem absolut jenseits der Konkurrenz befindlichen Kapital- und Finanzmarkt, entsprechend mit unseren riesigen Kapitalen, wir werden den Markt doch sowieso dominieren. Und wenn wir das dann hinkriegen, entsprechend jetzt im Vorhinein schon dermaßen dominant, wie es dann uns zusteht und wie wir es doch auch vermögen, die Regeln dieses Markts zu setzen, dann ist Europa sozusagen endgültig wie sozusagen eine Ausstülpung des nationalen amerikanischen Markts. Dann kann Europa gar nichts anderes sein als ein Zuwachs für uns. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass jedes Stück Geschäft, was in Europa gemacht wird oder von Europa aus, auf die eine oder andere Weise Amerika, nämlich dem amerikanischen Geld, dem Dollar nützt und damit auch der amerikanischen Dominanz in allen Fragen der Regelung. Also von Amerika ist TTIP aus gegenüber dem einzigen Wirtschaftsblock mit der einzigen Währung, die bisher überhaupt nur in den Bereich dessen kommt, diese eigentlich bisher fraglose Sonderrolle des Dollars anzukratzen. Gerade gegenüber diesem Wirtschaftsblock mit dieser Währung soll qua TTIP die Dominanz, die amerikanische, ein für alle Mal festgeschrieben sein. Und genau umgekehrt stellt sich aus europäischer Kalkulation, vom europäischen Standpunkt aus, die Perspektive dar, die sie mit TTIP haben wollen und verfolgen. Die sagen genau umgekehrt, ja Mensch, wenn wir das schaffen, einen undiskriminierten, nicht diskriminierten, freien Zugang zum amerikanischen Dollarfinanzmarkt, zu der riesigen Zahlungsfähigkeit zu kriegen, die dort auf dem Kontinent es gibt und immer neu geschaffen wird. Wenn wir es schaffen, den Euro-Binnenmarkt zu einem Bestandteil des amerikanischen Dollarmarkts zu machen, dann sind wir erstens nicht nur in der Verfügung von einer großen Anzahl neuer Bereicherungsquellen, dann haben wir nämlich zusätzlich auch unserem Geld, eben dem Euro, eigentlich den Status auf Augenhöhe mit dem Dollar verschafft. Dann ist der Euro als eine Währung, die auf diesem riesigen und dann mit Abstand größten Binnenmarkt der Welt, 65% des weltweiten Wirtschaftsaufkommens findet da statt, dann ist der Euro endgültig so ein richtiges Weltankergeld wie der Dollar. Und dann ist unsere Finanzmacht, unsere staatliche, europäische, staatliche, nationale bzw. supraeuropäische Finanzmacht endgültig von so einem Kaliber wie die Amerikas. Wo man immer neidisch ist, dass der amerikanische Finanzminister verkünden kann, diesen Monat geben wir nur noch 45 Milliarden Dollar aus, um faule Bankschulden aufzukaufen. Und einem riesigen Haushalt hat, der alles sprengt, was außerhalb der USA so vorstellbar ist. Also wo Amerika sagt, mit TTIP gerade gegenüber den größten Konkurrenten in allen Wirtschafts-, Währungs- und eben Regelungsfragen, wenn wir uns den ins Boot holen, dann haben wir ihn endgültig im Sack. Dann ist damit dem gegenüber Und damit endgültig haben wir die Sonderrolle Amerikas in Wirtschaft, in Geld und in Wirtschaftsordnungsfragen quasi ein für alle Mal zementiert. Die Dominanz aufrechterhalten ist das amerikanische Anliegen und genau das Umgekehrte, den Aufstieg dahin schaffen, die Dominanz beseitigen, den Abstand nivellieren, das ist das europäische Anliegen. Das macht das Heiße aus. Das ist eigentlich die Wahrheit an diesem ganzen bedeutungsschwangeren Raunen, das immer verbreitet wird, wenn die TTIP wollen, über TTIP reden. Und das sich immer in lauter Bilder fasst, die, wenn man ihnen im Einzelnen nachgeht, immer so in sich zusammenfallen. Ja, wenn man TTIP umrechnen will in Arbeitsplätze und da mal 3 Minuten drüber nachdenkt, dann kriegt man eine Krise. Das ist albern. Wenn man es umrechnen will, ist TTIP in so und so viel Prozent zusätzliches Bruttoinlandsprodukt, dann wird man genauso wirr im Kopf. Das geht alles nicht auf. Ja, weil es eben alles bloß Bilder sind für Anliegen, die damit nicht annähernd bezeichnet sind. Eben das Anliegen, den Status von Weltwirtschaftsmacht und die beiden beziehungsweise drei Seiten davon habe ich ja oder drei Momente davon habe ich ja versucht zu erläutern, den von Amerika aus diesen Ausnahmestatus als wirtschaftlicher Weltsupermacht festzuschreiben versus die Europäer endlich dahin aufzurücken. Und ich weiß nicht, ob ihr, da seid ihr noch viel zu jung, aber in den 90er Jahren, kurz bevor der Euro eingeführt worden ist und als es um die Debatte ging, wollen wir eigentlich einen Euro haben, unsere D-Mark ist doch so hart. Da hat der seinerzeitige Außenminister Klaus Kinkel war damals deutscher Außenminister, der hat gesagt, hart oder unhart. Ja, in Italien, da kann man damit angeben oder sonst wo, im Kongo oder in Bulgarien als Urlauber. Aber verglichen mit dem Dollar ist die D-Mark eine Dorfwährung. Das hat der wirklich so gesagt. Und der Euro nämlich ist das Projekt, sowas, nicht nur sowas Ähnliches, sondern sowas Gleiches zu schaffen, wie den Dollar. Und das ist natürlich ein Angriff und soll es auch sein, eben auf dessen ausnahmsmäßige Stellung. Das ist also der ganze Gegensatz, der in TTIP verhandelt wird. Das ist das eigentliche Anliegen oder die beiden sehr gegensätzlichen Anliegen, die mit TTIP verfolgt werden. Entsprechend sieht diese TTIP-Diplomatie auch aus und vielleicht hat man jetzt ja eine Ahnung und kann sich erklären, warum sie dann so aussieht, wie sie aussieht. Und eins ist klar, dieser politisch-ökonomische oder ökonomisch-politische Gegensatz zwischen den beiden Blöcken, die sich da gegenüberstehen, der wird da nicht thematisiert und der kann auch nicht thematisiert werden. Das kann nie, das ist nicht und ganz prinzipiell kann man nicht darüber verhandeln, du wie Versen, ich würde dich gerne auf Rang 2 festnageln, könnten wir mal darüber verhandeln. Und die andere Seite sagt, nein, ich würde dir gerne deine globale Sonderstellung in allen Wirtschafts- und Wirtschaftsordnungsfragen streitig machen, könnten wir darüber verhandeln. Das ist für sich erstens unverhandelbar. Zweitens, am Geld ausgedrückt. Wenn es überhaupt was zu verhandeln gäbe, müssten sie ihre Gelder zusammenschmeißen. So wie die Europäer damals ihre Gelder zusammengeschmissen haben. Aber Der Ausgangspunkt von den Europäern war ja gerade die, kein einziges von unseren Geldern wird jemals in die Lage kommen, die globale Rolle zu erlangen, die der Dollar hat. Für beide Seiten kommt ein Zusammenschmeißen ihrer Gelder eben schon allein deswegen nicht in Frage, weil sie genau den umgekehrten Standpunkt haben. Die USA schon gleich, die sagen, wir sind das Geld Nummer eins. Und mit TTIP wollen wir diese Position bewahren. Die Europäer sagen, im Prinzip sind wir so weit und TTIP soll ein zusätzlicher Hebel sein, und zwar der stärkste, jetzt mit dem Dollar gleichzuziehen. Also hat man das Eigenartige, dass man hier eine Wirtschaftsdiplomatie hat, in der kommt der wirkliche nationale Egoismus, das wirkliche Anliegen kommt gar nicht vor. Was übrigens zu dem, was ja die andere Seite hat, ich habe vorhin mal gesagt, die Güte des Geldes, die Qualität, die Welt, die weltweite Qualität eines nationalen Geldes, das ist eigentlich der erste Konkurrenzvorteil oder eben Nachteil, den ein Unternehmen mitbringt in die Konkurrenz. Das ist die eigentliche diskriminierende Bedingung. Und das Lustige ist, eine Handelsdiplomatie, die sich erklärtermaßen darum dreht, alle Diskriminierungen beiseite zu lassen, alle Diskriminierungen abzuschaffen und nur noch Regeln gelten zu lassen, die ganz ehrlich nur so gemeint sind, die Umwelt und die Lachse müssen geschont sein. Und es soll nicht eine heimliche Benachteiligung kanadischer Lachsfischer sein. Also eine Handelsdiplomatie, deren Ethos es ist, alle In- und Ausländer Diskriminierung soll beseitigt sein, die kümmert sich um die Hauptdiskriminierung überhaupt nicht. Dafür müsste sie nämlich den Unterschied der Gelder abschaffen. Aber wie gesagt, das will sie ja gar nicht, weil in der nationalen Bilanz, die im jeweiligen Dollar- oder Euro-Geld stattfindet, liegt der ganze Nutzen, den sich die beiden Seiten gegeneinander versprechen. Ummünzen tun sie es, quasi verwandeln tun sie diesen Haupt- und Obergegensatz in lauter kleine Münze. Das machen sie an lauter Zeug fest, an denen es der Sache nach überhaupt nicht festzumachen ist. Jede Regelung nehmen sie ins Visier und das gemeinsame Ethos, keine Diskriminierung soll mehr zwischen uns sein, keine Wettbewerbsverzerrung, das führt lustigerweise überhaupt nicht zur Einigung, sondern das führt überhaupt nur zu ganz viel Streit, eben weil sie vom Standpunkt, von diesem gegensätzlichen Standpunkt, den ich charakterisiert habe, überhaupt drauf kommen, erstens dem anderen zuzutrauen, dass was er an Regelungen hat oder für den künftigen TTIP-Raum vorschlägt, dem entnehmen zu wollen, dass der das bloß im eigenen Sinne gegen einen selber meint. Wie eben ganz generell der Konkurrenzstandpunkt mit TTIP und daher auch schon in den TTIP-Verhandlungen ja gar nicht gestrichen ist, sondern verschärft praktiziert wird, weswegen man auch selbst, und deswegen ist man sich ja beim Gegenüber auch so sicher, dass er es auch macht, weswegen jede Seite auch für sich selbst das Anliegen hat, in der Definition der zukünftigen Regeln, die dann für beide Seiten gelten sollen, festzuschreiben, dass der eigene Nutzen, den man sich selber von TTIP verspricht, darin möglichst schon sicher aufgehoben ist gegen den anderen. Das prominenteste Beispiel dafür, das sind diese Schiedsgerichte. An dem kann man sich das so schön klar machen. Das, die sind ja so ein Wahnsinnsbrüller und Aufreger. Und die deutsche Politik tut einiges dafür, zumindest größere Teile von der, das Publikum damit zu bezirzen, dass sie denen Recht geben, im Sinne von, ja, diese Schiedsgerichte, eine schlimme amerikanische Erfindung. Damit wollen sie uns über den Tisch ziehen. Das soll rechtsstaatliche und demokratische Instanzen und Wege und so weiter und so fort und Verfahren aushebeln. Und der Gabriel hat sich da ja auch mal auf ein Fenster gehängt. Bevor man sich da wieder falsch zusammenschließt mit seinen Politikern und meint, ja, wenigstens in dem Punkt wäre man sich einig, will ich zu bedenken geben. Und auch das habe ich mir nicht ausgedacht, ich weiß es auch bloß aus der Zeitung und aus dem Internet. Deutschland ist einer der international führenden Verfechter von genau diesen Schiedsgerichtsverfahren. Also dass Schiedsgerichte so was Schlimmes Amerikanisches sind, wie McDonald's oder sonst wie Fracking, davon kann in keiner Weise die Rede sein. Die Deutschen verfechten das, die haben 130, liest man, 130 Investitionsabkommen mit anderen Staaten, in denen Deutschland auf diesen Schiedsgerichten beharrt hat. Und Deutschland hat, und deutsche Unternehmen gehören mit zu den Hauptnutznießern solcher Verfahren. Und jetzt muss man sagen, gerade deswegen sind die Deutschen jetzt so misstrauisch. Weil gegenüber dritten Staaten besteht Deutschland auf diesen Schiedsgerichten eben, weil sie damit die eigenen Regeln, die Regeln, die den eigenen Unternehmen nützen, als Prinzip vorschreiben wollen, den anderen Staaten, an das die sich zu halten haben und an das sie auch mit ihrer ganzen Rechts- und Gesetzeshoheit nicht rühren dürfen. Mit diesen Schiedsgerichten, mit dem Bestehen auf Schiedsgerichten gegenüber allen möglichen anderen Staaten, weist Deutschland denen die Rolle von Staaten, von Nationen zu, denen man diktieren muss und auch kann und will. An welche Regeln, unter welche Regeln die sich zu stellen haben. Und die übergeordneten Regeln sind nämlich die eigenen. Und genau diese eigene Stellung, die man mit diesen Schiedsgerichten gegenüber den anderen festschreiben will, die, zumindest verdachtshalber, entdeckt man jetzt als amerikanische Position gegenüber den Europäern. Wenn deutsche Politiker misstrauisch sind und sich gegen diese Schiedsgerichte aussprechen, dann deswegen, weil sie sagen, da gehen die Amerikaner ja mit uns glatt so um, wie wir es immer mit irgendwelchen Afrikanern machen. Da wittert man ein Amerikaner des und nicht zu Unrecht. Wittert man und spürt und bemerkt, und wie gesagt, das ist kein Verfolgungswahn, in dem amerikanischen Bestehen auf dieser Schiedsgerichtsbarkeit den amerikanischen Standpunkt, ja, die Regeln, wenn dann mal gemeinsame Regeln gelten, dann sind das sowieso die, die wir durchgeboxt haben und deren Geltung, egal wie sie dann im Einzelnen aussehen mag, letztlich nützt sie in Summa doch immer uns. Und dann haben wir, und mit den Schiedsgerichten, haben wir die anderen richtig mit deren staatlicher Souveränität auf die Regeln verpflichtet, die wir Amerikaner für nützlich halten. Ja, das ist auch der amerikanische Standpunkt zu den Schiedsgerichten. Und der deutsche Standpunkt dagegen eben besteht genau darin, dass man das wittert und nicht haben will. Weil man und wie recht man damit hat, das weiß man nicht zuletzt deswegen, weil man selber gegenüber der ganzen dritten und vierten Charge von Staaten so auftritt. Wie umgekehrt übrigens, und das macht ja das Hin und Her in der deutschen Politik aus, wie es dann umgekehrt wiederum die Kalkulationen gibt, naja, aber wenn wir die Schiedsgerichte, kann man nicht den Schiedsgerichten dann auch das abgewinnen, wenn wir uns auf die einigen? Und wenn das dann ein Schiedsgerichtsverfahren ist, das wir ja selber mitdefiniert haben. Und diese Schiedsgerichtsverfahren, die bestehen dann immer so, dass diese Schiedsgerichte ja von den streitenden Parteien, also ausländischer Investor und Staat, so, dass diese Schiedsleute da so paritätisch oder sonst wie besetzt werden. Der eine sagt, ich will den, der andere sagt, ich will den. Und wenn dann dieses Schiedsgerichtsverfahren gilt und diese Dinger gelten und Recht sprechen, kann man dem dann nicht vielleicht doch etwas mehr abgewinnen, dass wir dann auch sozusagen ein Stück mit Regelungshoheit gegenüber den Amerikanern haben. Denn wenn das gilt, diese Investor-Staats-Streitschlichtungsverfahren in Bezug auf diese gegenseitigen Investitionsschutzabkommen, dann sind doch nicht nur wir verpflichtet, sondern Amerika ist doch auch verpflichtet. Und so kann man sich dann auch ja gar nicht nur zwischen den Nationen, sondern auch innerhalb der Nationen prächtig drüber streiten, ob so ein Schiedsgericht mehr die Qualität und womöglich die Wirkung hat, dass man sich zum eigenen Nachteil einem Regelungswerk unterwirft, das eigentlich eine Unterordnung, in Summa die Unterordnung unter die andere Nation bedeutet, unter die Amerikaner, oder kann man dem mehr vielleicht abgewinnen, wenn es dann wirklich Schiedsgerichte gibt, die über dem Rechtswesen von beiden Nationen stehen, dann haben wir doch auch die Amerikaner mit im Sack und sind wir doch auch in dem Sinne mit ihnen gleichgezogen und auf Augenhöhe. Na gut, das sind dann die lustigen und unendlichen Streitereien, in die sie sich wechselseitig und auch innerhalb der Nationen verwickeln. Ich meine, ich habe erklärt, worin die bestehen, nämlich samt und sonders nicht in dem, dass Politiker Skrupel oder Nicht-Skrupel gegenüber irgendwelchen umwelt- oder sozialmäßigen Anliegen haben, die man ihnen anträgt, sondern sowohl das Zustimmen als auch die nationalen Bedenklichkeiten, die wirklich gültigen nationalen Bedenklichkeiten gegenüber TTIP und seinen einzelnen Aspekten, die betreffen allesamt die geschilderte Kosten-Nutzen-Abwägung. Und dass ich letztlich bei allen Bedenken die Deutschen, und das ist jetzt der letzte Punkt, den mache ich kurz, 5 Minuten, bei allen Bedenken dann doch die Tendenz durchsetzt, den Gegensatz, den man gegeneinander hat, der sehr fundamentaler Art ist, ich hoffe, ich konnte das klar machen, den dann doch tiefer zu hängen als den wechselseitigen Nutzen von TTIP. Das liegt einerseits daran, dass diese Ausnahmestellung dieser beiden Wirtschaftsblöcke in der Welt, eben der Amerikaner als, das ist eben nicht nur die militärische, sondern das ist die Wirtschaftssupermacht auf der Welt. Der Weltmarkt ist ihr Dollarmarkt. Und die Europäer, die als einzige inzwischen in der Lage sind, da Konkurrenz zu machen. Dass beide Seiten sagen, ihre Ausnahmestellung ist prekär geworden. Der ganze eine Bereich ist, und da fällt TTIP, da ist TTIP glatt sowas wie ein Stück Krisenbewältigung. Der ganze eine Bereich ist, die haben die Ausnahmequalität ihrer nationalen Gelder und und damit verbunden ihrer jeweiligen nationalen bzw. in Europa der supranationalen Verschuldungsfähigkeit nicht nur weitlich ausgenutzt, sondern sehr strapaziert. Zwischendurch hat es ja mal eine scharfe Spekulation gegen den Euro gegeben. Die haben im Zuge ihrer Krisenbewältigung dermaßen gigantische Summen an Staatsschulden aufgehäuft, dass sogar amerikanische Wirtschaftspolitiker inzwischen ganz fest der Meinung sind, sie brauchen sehr viel mehr Wachstum, als sie bisher haben, um sozusagen nachholend diese Freiheiten zu rechtfertigen, die sie sich da im Zuge ihrer Krisenbewältigung gegönnt haben. Und dafür, sagen Sie eben, soll TTIP ein entscheidender Beitrag sein, ein Wachstum hinzubringen, das seinen Beitrag dazu leistet, diese Schulden nicht gegen den Dollar bzw. den Euro ausschlagen zu lassen. Und das verschärft das zweite Moment von dem, was ich gesagt habe, da ist was prekär geworden, nämlich so ganz ohne Konkurrenten sind die beide nicht mehr. Ich will dazu ein Zitat vorlesen. Also das meine ich, das ist die ganze Stoßrichtung des TTIP gegen Dritte. Und da sind sie sehr offen. Der von mir schon zitierte Karel de Gucht, der EU-Handelsbeauftragte oder Handelskommissar, der hat gesagt, Anfang dieses Jahres, vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Warum? Weil die EU und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. Und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten. Ein anderes Zitat, das ist von so einem China-Experten, von so einem Think Tank. Da geht es darum, China ist zwar ein gigantischer Weltmarktgewinner, aber hält sich immer nicht so ganz an die Spielregeln. Bei den gelben Enten, das wäre soweit auch in Ordnung, aber sobald sie ein Auto bauen, ist schon wieder die Hälfte von VW, ohne dass sie es draufschreiben. Das kennt man ja. Und viel anderes Zeug, seltene Erden und wie sie ihre Arbeiter behandeln und was sie für einen Dreck in die Umwelt pusten. Wird China die Herausforderung annehmen, im Zuge seines Wachstums die Normen eines entwickelten Kapitalismus zu übernehmen? Oder wird es fortfahren, internationale Standards zu verletzen? Kein einzelnes Land hat den Einfluss, China zur Einhaltung der Spielregeln zu überreden. Nur die TTIP-Zone könnte das. Was hier quasi fast ohne Beschönigung ausgesprochen wird, das ist der nackte imperialistische Gehalt von TTIP. Und der übrigens auch allen TTIP-Kritikern, die der Meinung sind, die TTIP machen, die Politiker, die werden irgendwie Opfer ihrer eigenen neoliberalen Freihandelsideologie geworden. Die alle, die so denken, eines Besseren belehren sollte. Die geben sehr offen, nämlich zu Protokoll, diese beiden Zitate, wie instrumentell und überhaupt nicht ideologisch prinzipienreiterisch verblendet die Vertreter der Weltmarktgewinner zum Prinzip ihres Erfolgs stehen. Was müssen Sie konstatieren? Es gibt Aufsteiger in diesem schönen ihrem Weltmarkt. Aufsteiger wie China vor allem, diese BRIC-Staaten im Allgemeinen, aber vor allem China. Und China ist ein Aufsteiger in verschiedenen Hinsichten. Einerseits klar, es macht immer mehr Geschäft Es zieht immer mehr internationale Zahlungsfähigkeit auf sich und macht in diesen handelsmäßigen und verkaufsmäßigen Hinsichten immer mehr Konkurrenz. Zugleich ist aber China ein Konkurrent noch in ganz anderer Weise geworden, nämlich in den beiden Hinsichten, die ich vorhin gesagt habe, als das sind dann, die gehören auch dazu, wenn man von Weltmarktgewinnertum und von Weltwirtschaftsmacht spricht. Erstens, China macht sich anheischig, jetzt schon mit verschiedenen Initiativen, das eigene Geld als eine Alternative zum Dollar und zum Euro zu installieren. China mit dem ganzen Erfolg, den es dabei hat, es hat sich an Dollar insbesondere, auch an Euro, aber vor allem an Dollar dumm und dämlich verdient. Auch in China haben den Nutzen nicht die, die die Arbeit machen, sondern einerseits die Unternehmen und auf der anderen Seite der Staat mit seiner Finanzmacht. Und das macht China jetzt zum Ausgangspunkt, zu sagen, Weltmarkterfolg kann doch nicht einfach darin bestehen, immer fremdes Geld zu verdienen, sondern umgekehrt dann auch mal das eigene Geld zu dem Geld auf der Welt zu machen, in dem sich jeder dann umtreiben muss, sodass keiner an einem selbst als China als Quelle dieses Geldes vorbei kann. Und dann machen sie inzwischen untereinander, also in Asien macht China Handelsabkommen, zum Beispiel mit Japan, wo sie vereinbaren, wir wollen unseren wechselseitigen Handel nicht mehr mit Dollar machen, sondern mit Yuan bzw. dem Japanergeld. China sagt den Ölstaaten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Yuan, geben wir euch auch Yuan für euer Öl und Gas und so weiter und so fort. Und zugleich hat China auf eine Weise immer schon drauf bestanden und wird in der Hinsicht zusammen mit seinen Mit-BRICS-Staaten und so weiter immer forscher und immer offensiver in der Gestaltung auch der Weltmarktordnungsinstitutionen. Da machen sie eigene Freihandelsabkommen, da machen sie, da gründen sie eine eigene, also neulich ist eine Alternative zum IWF gegründet worden. China verweigert auch viele Anträge, sich mal an gewisse Standards zu halten und so weiter. Also greift die Rolle der Europäer und insbesondere der Amerikaner an, dass sie nicht nur die größten Nutznießer, sondern auch die unbestrittenen Aufsichtsmächte über dem Weltmarkt sind. Und was und wie stellen sich Europäer und Amerikaner dazu? Die sagen nicht, wie man ja erwarten könnte von dem Prinzipienrate der freien Konkurrenz. Na gut, wenn das nun mal die Resultate der Konkurrenz sind, dann sei es so. Invisible Hand, und das ist doch letztlich die größte Weisheit, die es gibt, was die Konkurrenz an Resultaten erzeugt, das kann doch nicht falsch sein. Ein Scheiß. Die konstatieren diese Konkurrenzresultate und sagen sofort, bei denen darf es nicht bleiben. Die gehören, wenn sie schon mal eingetreten sind, da bezichtigen sie sich schon überhaupt dessen, dass sie haben eintreten lassen, dann müssen die auf jeden Fall korrigiert werden. Und zwar eben dadurch, dass man mit TTIP die amerikanisch-europäische Wirtschafts- und Regelungsmacht zusammenwirft, so wie der hier schreibt, der Karel de Gucht verdoppelt und sich so endgültig auch und gerade gegenüber dem China als Regelsetzer unwidersprechlich macht. Und die Kalkulation dabei ist, wenn wir dann zusammen 65% des Weltmarkts und Welthandels auf uns vereinigen, dann ist jeder darauf angewiesen, dass er bei uns mitspielen darf. Und dann ist jeder dazu gezwungen, unsere Regeln einzuhalten. Womit sie sehr eindeutig auch zu Protokoll geben, also auch so viel von wegen, das sind Das sind durchgeknallte VWLer, sozusagen praktizierende Chicago Boys oder so. Die sagen nicht Konkurrenz, die soll dann alles entscheiden. Das sagen sie nicht über die Konkurrenz, die gelaufen ist, und das sagen sie auch über die Konkurrenz, von der sie wollen, dass sie stattfindet. Die bekennen sich gegenüber diesen Dritten und vor allem China dazu, dass sie mit ihren Regeln die Konkurrenz vorentscheiden wollen. Nämlich so, dass was immer sich ergibt an Resultaten, letztlich reproduziert wird, wer die eigentlichen Gewinner und dann auch die eigentlichen Definitoren, Definitions- und Aufsichtsmächte des Weltmarkts sind. Und das Dritte, was übrigens da drin steckt, was sie sehr offen zugeben, ja, wenn der schreibt, wo war es jetzt, kein einzelnes Land hat den Einfluss, China zur Einhaltung der Spielregeln zu überreden. Ja, die müssen zur Kenntnis nehmen, dass ihre ganzen WTO-Runden in ihrem Sinne gescheitert sind. Dass sie seit Jahren verhandeln und das an Freihandelsabkommen, an globalen Freihandelsabkommen nie hingekriegt haben. Und globale Freihandelsabkommen und Investitionsabkommen hat da immer die Bedeutung gehabt, alle, die sich daran beteiligen, alle Staaten, müssen zustimmen. TTIP ist der Versuch, wenn wir die nicht da hinkriegen, dass sie freiwillig zustimmen, dass sie ihren Willi drunter setzen, dass sie sich mit zu den Instanzen und dann aber eben auch zu denen, die sich dran halten, machen, dann zwingen wir sie. Dann zwingen wir ihnen Regeln auf, über die wir uns mit denen gerade nicht geeinigt haben. Aber die müssen sich dann dran halten, weil sie sonst bei uns keinen Fuß auf den Boden kriegen. So viel halten die von den Herren Regeln der freien Konkurrenz, die niemanden benachteiligen sollen und die alles ganz von eben invisible handmäßig unterscheidet. Gegenüber Dritten werden sie dann endgültig geständig, wie sehr alle Prinzipien privater Unternehmensfreiheit, privater Freiheit des Geldvermehrens über alle Grenzen hinweg damit stehen und fallen, dass sie ihnen den nationalen Nutzen gar nicht bloß in dem ökonomischen Sinne einspielen, sondern den Nutzen als den Oberaufseher über den Rest der Welt. Gut, jetzt merkt ihr, mit Chlorhuhn hat man TTIP womöglich nicht ganz gut erfasst. Aber jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht zu Tode gequatscht habe. Sagt mal, was ihr einzuwenden habt oder nachzufragen und so weiter.